Die erste Sprechende des heutigen Panels ist eben Katharina Müller, die ich ganz herzlich begrüßen möchte, und bitte tun Sie das mit mir. Ich bin sehr froh, dass wir dich gewinnen konnten wieder als Sprechende. Katharina Müller ist Romanistin, Kulturwissenschaftlerin, lehrt an der Universität Wien in St. Gallen, hat für die Diagonale gewirkt, hat kulturessayistische, also auch wunderbare literarische Texte vorgelegt, hat Medienaufregung für sich gewonnen, nicht immer vielleicht ganz glücklich auch mit darüber, aber sehr positive Medienaufregung mit ihrem Buch Haneke, keine Biografie, beim Transkriptverlag erschienen, wahrscheinlich eine der stimmigsten Aufschlüsselungen eines Werks und seiner Produktionsbedingungen. Sie wird heute ausgehend von einer Arbeit, an der sie beteiligt war, im Rahmen der Architekturbiennale in Venedig sprechen. Wir haben über Social Design gesprochen und sind dann auch dem Thema der Mediennutzung gelandet, also einer praktischen Seite von dem, was uns auch theoretisch umtreibt. Und ich freue mich auf deine Ausführungen. Vielen Dank, dass du da bist.
Ja, also herzlichen Dank, Thomas, für die so liebe Einführung. Herzlichen Dank dafür, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass Sie sind. Ich setze mir mal hin. Danke auch an das gesamte Team von Paraflows. Ich bin froh, dass ich zum zweiten Mal da sein kann. Es war schon beim letzten Mal eine sehr positive, angenehme Überraschung, einfach das Umfeld und diese, sage ich jetzt mal, intimere Form der Gesprächskultur, die mir sehr entgegengekommen ist. Ein Drittel soll ich jetzt von den Diskussionen, die ich mit dem Thomas geführt habe, daher bringen. Ich fürchte, das geht sich nicht aus. Ich mache es ein bisschen kleiner, also ein Viertel vielleicht. Mein Vortrag basiert auf einer Gemeinschaftsarbeit zum Österreich-Beitrag eben der diesjährigen Architekturbiennale von Venedig. Also Sie können das noch sehen bis November, glaube ich, im Österreich-Pavillon in den Giardini. Man kann das noch sehen. Ich sage jetzt mal ganz kurz, was der Rahmen war oder was die Situation war. Es ging darum, dass drei Architekturbüros in Wien mit der Planung und der Umsetzung von, ich sage jetzt mal, das war die Ambition von menschenwürdiger Unterbringung, von Refugee Shelter betraut waren. Und das Thema sozusagen der Veranstaltung war Orte für Menschen. Also es ging um die Frage, wie kann man sozusagen, was kann man für in Österreich ankommende Menschen sozusagen tun. Das ist in Wien passiert, in verschiedenen ehemaligen Bürogebäuden, an verschiedenen Orten, integriert auch in Parkräume. Und in Venedig, in diesem Pavillon, ist eigentlich nichts anderes passiert als eine kleine Präsentation mit der Herausgabe einer nicht unbedingt sehr kostenintensiven Zeitung. Und ich habe gemeinsam mit meiner Kollegin Katja Schächtner, das ist eine Architektin und Professorin am MIT, und mit Anton Falkeis, der ist Professor für Architektur an der Angewandten, eben einen Zeitungsartikel verfasst. Wir haben uns mit sozusagen den Rückschlüssen beschäftigt, die man von migrantischer Mobiltelefonnutzung auf Architektur ziehen kann, und uns gefragt, welche Potenziale sozusagen sich daraus für Unterkünfte ergeben können. Sie können das, also Orte für Menschen, das ist die Zeitung, die liegt dort in Stapeln auf, also als eigenes Baukonstrukt mehr oder weniger. Sie können diese Zeitung allerdings gänzlich downloaden, wenn Sie sich www.orte-für-menschen.at ansehen, da finden Sie das relativ leicht, auf Englisch und auf Deutsch erschienen, mit einer Vielzahl an Beiträgen, die sich eben mit dieser Frage beschäftigen. Also uns hat die Mobiltelefonnutzung insbesondere interessiert, und meine Kollegin und ich, wir haben uns gefragt, gut, von wem eigentlich reden wir, wenn wir von Flüchtlingen reden? Ja, also die Aufgabe war sozusagen, Refugee Shelter zu gestalten. Dazu müsste man nur mal wissen, was ist sozusagen, also für wen gestaltet man da hier? Ja? Weil der Begriff Flüchtling natürlich ein Konstrukt ist, ein vorgefertigtes mit bestimmten Bildern. Also kann man sich so ganz so halb provokant und auch ein bisschen blöd fragen, wie sieht es eigentlich unter Anführungszeichen, ich sage es jetzt gleich für die Tonaufnahme, es kommen viele Anführungszeichen, die ich Ihnen so zeigen werde, aber nicht immer sagen werde. Wie sieht eigentlich der ideale Flüchtling aus? Ja, also abgesehen davon, dass es diesen als Entität natürlich nicht gibt, und aber als Stereotyp eben sehr wohl. Aus Sammellagern, aus Notunterkünften haben wir relativ wenig direkt aus erster Hand erfahren sozusagen. Also der Zugang zum Flüchtling unter Anführungszeichen wird von den zuständigen Pressestellen unter dem Vorwand des Schutzes seiner Persönlichkeitsrechte zumeist verhindert, ja, wo man sich fragen kann, für wen sonst gilt eigentlich dieser Schutz. Er selbst kommt in der Berichterstattung selten zu Wort, eigentlich ist er unsichtbar. Historisch betrachtet kann man sagen, der frühere Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter, ist zum sogenannten Einwanderer geworden. Das heißt, er ist auch aus dem Raum politischer Repräsentation ausgeschlossen. Das heißt, wir machen, also wir unter Anführungszeichen, machen uns den Flüchtling, also den guten, idealen, nämlich armen und deshalb integrierbaren Flüchtling. Ja? Also alles unter Anführungszeichen. Die mediale Inszenierung der sogenannten Flüchtlingskrise, ja, das ist die Diktion, ob in Filmen oder in der Presse, hilft uns natürlich dabei. Also das Siegerfoto aus der Rubrik General News von World Press Foto 2016 zeigt uns, wie Sie sehen, da hier eben Flüchtlinge, die auf einem Boot, da hier auf Lesbos ankommen, ein Dutzend Menschen zusammengepfercht auf einem sehr wackeligen, nussschalenartigen Boot, fest angeklammert, weitflächig umgeben von Wasser. Das ist eine Fotografie von Sergei Ponomarev. Und die steht doch, also darin steckt doch stellvertretend sozusagen auch die alltägliche und historische Realität eines humanitären Journalismus. Ja, also Sie kennen das, Bilder von müden, zerrissenen, dreckigen, hungrigen Menschen, dankbar für Sicherheit und so weiter. Das sind auch Bilder, die an eine Reihe von TV-Dokumentationen erinnern, über die Vertreibungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es ganz viele Beispiele, das sind auch immer wieder sehr ähnliche Bildnarrative, die wir da zu sehen bekommen. Man kann also sagen, dass sich gestern und heute zu einer rituellen Story der Flucht da hier vermischen. Und die schaut eben im sogenannten humanitären Journalismus eben so aus, dass das eben, auf das nackte Menschen, also auf das nackte Leben reduzierte Menschen sich mit Decken und Säcken an ein vermeintliches Ziel zu uns, ja, entlang an Bahngleisen, Fahrbahnen, auf freiem Feld oder eben übers Meer eben mühen. Es sind Massen von Menschen, ja, also der Flüchtling tritt selten alleine auf, bekanntlich. Er ist Teil eines sogenannten Flüchtlingsstroms. Sie kennen diese Begriffe. Im Überlebenskampf eben gegen Naturgewalten von Hitze, Wellen, Schnee, Eis. In der Nahaufnahme, wenn Sie sich so ein bisschen die Zeitungsbilder vergegenwärtigen, klettert er, der Flüchtling, über Stacheldrahtzäune. Er ist verwundet. In manchen Fällen ist er schon tot. Er geht immer sehr, sehr weit. Und wenn er gestorben ist, dann geht er um die Welt. Sie erinnern sich vielleicht an die Bilder der, Zitat, toten Flüchtlinge, wie das eine österreichische Zeitung so heftig formuliert hat, im Kofferraum des Lasters auf der Ostautobahn. Sie erinnern sich vielleicht auch an das sehr verstörende Bild, ich zeige das jetzt auch gar nicht alles bewusst nicht, eines ertrunkenen Jungen im roten T-Shirt, der aus Syrien kommend an einen türkischen Strand angeschwemmt worden ist. Das ist sozusagen die eine Bildebene, die uns sozusagen dazu gekommen ist, so im vielen drüber reden. Die andere, kennen Sie wahrscheinlich noch besser, ist die weniger humanitäre Repräsentationsform, die unter das Register der Kriminalisierung fällt. Also die Stilisierung sozusagen von Personen als vertrauensunwürdig. Da könnte man sagen, an den Günter Friesinger, da könnte man vielleicht sagen, dass die Urheber, Urheberinnen mit Volo Awards überschütten wären. Ja. Sie erinnern sich vielleicht, dass in der Folge der sogenannten Flüchtlingskrise sich zunächst einmal sehr bald eine ganze Reihe von Skandalmeldungen eingestellt haben mit Bildern, die eben ganz und gar nicht nach Krise ausgeschaut haben. Das haben Sie vielleicht noch vor Augen, also Bilder, die Folgendes zeigen, nämlich den Staub und den Dreck haben sie hinter sich gelassen, die Kleidung ist sauber, sie sitzen auf Bahnsteigen in Ankunftshallen oder im wärmenden Sonnenlicht auf öffentlichen Bänken in der Umgebung von Flüchtlingslagern und sehen durch ihre Ausstattung mit Mobiltelefonen ihre Bedürftigkeit in Frage gestellt. Ja? Also Zitat, who needs an iPhone in a refugee camp? Also inmitten der sogenannten Flüchtlingstragödie scheint es plötzlich, als gäbe es nichts Skandalöseres als zu Mobilität gezwungene oder einfach mobile Menschen mit Mobiltelefonen und oder Laptops. Und die Reaktion darauf, also breiträumige Reaktion darauf, das können ja unmöglich echte, unter Anführungszeichen, Flüchtlinge sein, ne? Wie ging es weiter? Sogenannte, selbsternannte, wachsame Bürger geben daraufhin vor, eben Flüchtlinge im Handyshop gesehen zu haben, wie sie eben gratis teure Handys, Smartphones erhalten. Es kommt zu Gerüchten, der Staat habe eben einen großen Mobilfunkbetreiber angewiesen, Flüchtlinge bei ihrer Ankunft mit neuen Handys auszustatten. Die Hilfsorganisation Caritas wehrt sich gegen Vorwürfe, denen zufolge sie Handys und sonstige Geräte, Gutscheine für Asylwerber, Asylwerberinnen ausgegeben haben soll. Das war der erste Teil sozusagen des Skandals. Der zweite Teil war dann die vermeintliche Aufklärung. Sie haben hier ein schönes Beispiel. Luxus oder Not? Fragt da hinter der österreichischen Staatsgrenze der deutsche Nachrichtendienst Reporter 24. Also ich nehme an, das ist so ein bisschen was wie Ö24. Also Sie sehen es, ein durch abgeschnittenes Gesicht anonymisierter Mensch biegt um eine Straßenecke. Der Fokus des kriminalisierenden Bildes liegt auf dem rot eingekreisten Mobilgerät, das er in der Hand hält. Wie bei jeder großen medialen Aufregung ist zur Aufklärung unter Anführungszeichen hin nicht weit. Also kaum ein Blatt lässt zu besprechen aus, warum, Zitat, diese Menschen Handys brauchen. Das wenig überraschende Fazit in diesen Beiträgen war dann folgendes, nämlich nein, es ist kein Luxusobjekt. Zeitgleich etabliert sich dann eine Fotomatrix, sowas wie ein Klassiker unter den Flüchtlingsbildern, ein Zeitungsbild, das wir häufig und in nur wenig voneinander abweichenden Varianten antreffen. Das Ladestation-Foto haben Sie sicher auch schon gesehen. Also in Aufsicht, Vogelperspektive aufgenommen, Fokus auf einen Steckdosenverteiler im Kabelsalat, umzingelt von froschartig am Boden kauernden Flüchtlingen, die über das Aufladen ihres Mobiltelefons hier wachen. Wir schauen da eben regelrecht auf sie hinab und häufig sind nur Arme und Hände zu sehen sozusagen. Da geht es eindeutig um Machtverhältnisse. Das ist banal, das zu sagen, aber es ist wichtig, das zu sagen. Und jetzt kommt der Satz dazu. Der Satz der Sätze. Die können ja gar nicht so arm sein, die haben ja eh alle ein Handy. Das war sozusagen unser Ausgangspunkt. Also der Punkt auf, oder das war sozusagen das Feld oder das Energiefeld, auf das wir reagieren wollten. Das heißt, es ging darum, dass diese Erwartungen, und ich nenne es jetzt im Versuch neutralisiert Erwartungen, zu dekonstruieren. Und es ist nicht schwer, sie zu dekonstruieren. Dieses Argument besteht aus zumindest drei schwerwiegend irrtümlichen Komponenten und gleichzeitig aber auch einer Wahrheit. Der erste große Irrtum betrifft einen sehr konkreten Rassismus, der eben auf der Annahme fußt, es gäbe ein Wir und ein Die Anderen, also eine Ankunftsgesellschaft und die Zuwanderer sozusagen. In dieser Unterscheidung zwischen Nichtmigranten, Migrantinnen und Migranten bzw. Migrantinnen verkörpern eben die Letzteren einen sehr abstrakt gewordenen Kapitalismus. Man überlässt ihnen sozusagen die Verantwortung für seine Folgen. Das haben wir auch beim letzten Paraflow schon sehr schön herausgestrichen. Das heißt, es ist einfach eine Funktionslogik, die auch den gesellschaftlichen Wandel hin zu transitorischen globalen Lebens- und Arbeitsrealitäten leugnet und konservative Strukturen, gewachsene, vermeintlich gewachsene Strukturen eben komplett verkennt, indem sie es verteidigt und dabei natürlich auch diverse Handlungsspielräume eben auch nicht ernst nimmt. Ja? In einer Welt, die einfach in Bewegung geraten ist, ja, aber nicht nur Menschen, sondern eben Güter, Waren, Ideen, Wissensformen und so weiter, die da global zirkulieren. Migration, das ist interessant, wird dabei insbesondere im deutschsprachigen Raum, weil wir haben uns verschiedene Räume angeschaut, als ein neues und unter Anführungszeichen geschichtsloses Phänomen dargestellt. Also, und das hat eben damit zu tun, wie das auch Nanna Heidenreich in ihrer schönen Studie mit dem Titel Verkennungsdienste aufgezeigt hat. Das hat damit zu tun, oder das hat mit der vermeintlichen Unaussprechlichkeit von Rasse im Deutschen zu tun. Ja. Die Tatsache, dass in der Raumverteilungsfrage eben stets von Zuwanderung, von Integration die Rede ist, also das sind alles Begriffe, die man da problematisieren kann, und das ist jetzt sozusagen nur die Prämisse für das, was ich Ihnen dann gleich sagen werde. Die Tatsache, dass davon die Rede ist, macht eigentlich deutlich, wie stark Politik und Medien eben auch in diesem rassistischen Separatismus verfangen sind. Ja. Man kann es auch umdrehen und sagen, wäre Integration ja, als Anpassungsleistung der anderen ja, tatsächlich ein Anliegen, dann müssten ja wir, unter Anführungszeichen, ihnen reihenweise technologisch angemessene Mobiltelefone zugestehen beziehungsweise eben auch zur Verfügung stellen. Der zweite große Irrtum bezieht sich auf Armut. Ja. Armut ist per Definition ein soziales Phänomen, meint in erster Linie einen Zustand gravierender sozialer Benachteiligung. Also es geht da hier wirklich um die Nichterfüllung oder das Nichterfülltsein von Grundbedürfnissen wie Kleidung, Nahrung, Wohnung, Gesundheit. Das heißt, man kann durchaus arm sein und ein Handy haben. Die Vorstellung, da möchte ich hin, dass eben Flüchtlinge sozusagen digital unmündige Menschen sind, also Migrierende, meine ich immer, wenn ich Flüchtlinge sage, aber ich versuche auch ein bisschen diesen Ton aufzugreifen. Dass es sich um unmündige Menschen, um digital unmündige Menschen handelt und es sowas wie diesen Digital Divide eben gibt, also zwischen einem globalen Norden, einem globalen Süden, das ist nicht nur fehlgeleitet, wie Sie wissen, sondern das absolute Gegenteil davon ist bewiesen. Es gibt eine Reihe von Forschungen, sehr rezenten Forschungen an der Universität Hamburg, die darlegen, dass Migranten, Migrantinnen, Migrierende aus ihrer Mobilität heraus digitale Vorreiter sind, Pioniere digitaler Kommunikation und auch Pioniere sozialer Medien. Also da gab es eine ganze Reihe an empirischen Studien dazu. Und tatsächlich geraten Migrierende eben auf ihren Fluchtwegen mehrheitlich in Kontakt mit Mobiltelefonen. Also wenn Sie sich das in der Zeitung anschauen wollen, Sie finden da genaue Statistiken. Also 73% der syrischen Bevölkerung besitzt ein Mobiltelefon und so weiter. Die ökonomische Situation spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das hat Vassilis Tsianos anhand eben seiner Untersuchungen diverser griechischer Städte eben empirisch dargelegt und er sagt, ich zitiere ihn, um das abzuschließen, we have practically never encountered a migrant in the area without a cell phone, regardless of what his or her economic condition seemed to have been. Ja. Dritter großer Irrtum leugnet, und da wird es natürlich auch spannend, indem er es auf ein Statussymbol konzentriert oder reduziert, die vielfältigen Räume und Funktionen des Mobiltelefons selbst. Und er widerspricht natürlich auch paradoxerweise jenen Technologieutopien, die eben auch die Debatte der westlichen Mittelstandsgesellschaft so konsequent zeichnen. Ja? Denn was Vernetzung, Kommunikation und die Vorzüge, sage ich jetzt einmal, von grenzenüberwindenden Kontaktmöglichkeiten angeht, sind sich ja Experten und auch die öffentliche Meinung weitgehend einig darüber, dass Mobiltelefone einen zunehmend, ich sage jetzt mal, unverzichtbaren Gegenstand darstellen. Das heißt, wenn auch das Telefonieren längst nicht mehr den ersten Platz auf der Skala europäischer Mediennutzung einnimmt, also an erster Stelle steht eher das Verfassen von Textnachrichten, aber auch die Verwendung von Messengern, dann wird das Telefon doch sehr häufig vor allem in Notfällen genützt. Das ist eine Realität, die wir alle irgendwo erleben. Also das ist eine Realität, die zeigt uns einfach, dass Mobiltelefone vor allem dann nützlich sind, weiß ich nicht, wenn ich einen Autounfall habe, wenn ich ausgeraubt worden bin, wenn ich um Rettung rufen will. Das heißt, die Dinge können Leben retten. Ja? Woher, kann man sich fragen, rührt also die Notwendigkeit einer Erklärung, dass Flüchtlinge sozusagen ein Mobiltelefon brauchen? Noch viel absurder werden diese Erklärungen, wenn wir uns die auch sehr breiträumige Diskussion über das, wie nenne ich das jetzt, Suchtpotenzial von Mobiltelefonen vergegenwärtigen. Ja? Also es kommt dann immer wieder zu diesem Geständnis einer Abhängigkeit der Menschen, westlicher Gesellschaft von ihren Mobiltelefonen, was zumindest in der, oder zumeist eigentlich in der durch das Gerät gewonnenen Mobilität selbst eben begründet liegt, ja, also virtuelle Mobilität. Wieso sollte diese also sozusagen gerade eben den vermeintlich Sesshaften vorbehalten sein? Das heißt, was uns das Bild des echten, unter Anführungszeichen, Flüchtlings in seiner immer wieder sogenannten Tragödie zeigt, der Flüchtling kann nur durch die Verhältnisse existieren, die ihn zu einem solchen machen. Und in dieser Konstruktion spielt eben seine Fixierung eine ganz wesentliche Rolle. Man könnte vielleicht sagen, gewissermaßen das Gegenteil von Mobilisierung. Spielt eine entscheidende Rolle. Das hat 1952 Frantz Fanon in seinem sehr berühmten Buch Black Skin, White Masks, das ist eine Studie über die Psychologie des Rassismus, dargelegt in einem Selbstversuch. Und er sagt, er sei eingeschlossen in einem Anblick, der ihn als Objekt sozusagen der Betrachtung fixiert. Das heißt, Flüchtlinge werden nicht nur physisch von der Polizei, von Sicherheitskräften festgehalten, ja, wie das in Grenzregionen gängige Praxis ist, sondern wir gehen davon aus, dass die Unsichtbarkeit illegalisierter Migration über Visualisierungen als eine zu kontrollierende Bewegung auch hergestellt wird. Ja, das bedeutet vor allem, dass das Bild sozusagen des armen, verletzten, häufig eingezäunten Flüchtlings, der die Passage übers Mittelmeer und den Atlantik eben bestritten hat, ein Topos ist. Und zwar nicht nur ein Topos, sondern vor allem auch eine Viktimisierung, ja, die eine Form der Kontrolle suggeriert oder zumindest suggerieren soll. Das heißt, das sind Bilder, die den Verlust auch nationalstaatlicher Souveränität zu kompensieren versuchen. Es geht um Kontrolle, um Kontrollgewinn durch eine Masse, die sich eben an den Stationen ihrer vermeintlichen Ankunft in technisch ausgestattete Subjekte ausfasert, in sogenannte Mobile Migrants. Und die sind schon ihrer Bezeichnung nach prädestiniert dazu, sozusagen das Prinzip des bürgerlichen, der bürgerlichen Identität und die Vorstellungen eben eines Home, ich sage immer Home, nicht zu Hause, weil Home im Englischen noch andere Möglichkeiten bietet, eben als abschließbare, als abgeschlossene materielle Einheit zuzusetzen. In einem räumlichen Zusammenhang markiert die Fixierung des Flüchtlings eine Angleichung an den nicht-migrantischen Menschen, ja, den Siedler. Als ein Prozess, das wissen wir auch, wird Migration nie abgeschlossen sein, verlangt auch noch Flexibilität. Im romantischen Ideal des Siedlers steckt aber immer noch die Idee des Umzugs, ja, an dessen Ende sozusagen immer ein neuer Wohnort steht. Ja. Die meisten Studien zu Home, wir haben uns da sehr viel angeschaut, was bedeutet Home überhaupt, ja, was bedeutet Shelter, wie können wir das irgendwie konzipieren. Die meisten Studien, die sich mit dem Begriffsfeld Home beschäftigen, auch im architektonischen Sinn widerspiegeln eigentlich eine typisch westliche Mittelstandserfahrung in einer Abgeschlossenheit, wie sie eben seit der Koexistenz technologisch virtueller Räume eigentlich nicht mehr existiert. Das ist aber nur eine Realität. Die andere Realität ist die, dass gleichzeitig natürlich auch sowas wie eine Hilfswelle, die zum Teil ein bisschen dubios ist, der technikaffinen Gemeinschaft sich angesponnen hat. Also es gab eine Reihe von Hackathons, also ein Mischwort aus Hack und Marathon, konkret die Refugee Hacks in Wien, in Berlin, in Amsterdam, auf denen Apps entwickelt worden sind, mit denen Flüchtlinge ihre Routen planen, mit denen Transportmittel, Schlafplätze gefunden werden können, Essen, medizinische Versorgung beschaffen werden kann. Und programmiert wurden diese Apps aber, die eben, also programmiert wurden Apps, die eben die vermuteten Bedürfnisse, sage ich jetzt mal vorsichtig, der mobilen Flüchtlinge auf der Reise eben befriedigen würden, aber nicht eben die der Ankommenden. Und ganz erstaunlicherweise waren Flüchtlinge selbst sozusagen ähnlich wie in den Diskussionen in den Medien nur ganz, ganz selten Teil auch der Entwicklungsteams dieser Apps. Es gibt eine bemerkenswerte Ausnahme, das ist die App Gärtner. Die hat ein Mann namens Mojahed Akil für syrische Landsleute entwickelt, die die Türkei zu ihrem temporären Exil eben auserkoren haben. Da gibt es Informationen über Aufenthaltsgesetze, das hilft hauptsächlich beim Zugang zum informellen Arbeits-, Wohnungsmarkt. Ein weiterer schwieriger Begriff, gut gemeint, aber vielleicht deswegen noch nicht ausschließlich gut, ist jener der Willkommensarchitektur. Also das ist sozusagen der Begriff, der in architektonischen Beiträgen momentan sozusagen sehr gehypt ist. Da geht es darum, dass sozusagen ein Gewissen da ist darüber, dass wir eben inmitten einer Rekonfiguration der sozialen Frage stehen und damit natürlich auch vor der Frage nach den Einflüssen auf Lebensräume und damit auch auf die Architektur. Was hat es jetzt mit diesem langen Vorspann, oder es ist nicht Vorspann, mit der ersten Hälfte dessen, was ich sage, oder mit den ersten zwei Dritteln auf sich? Diese medialen Berichte aus den Notunterkünften, aus den Sammellagern, also wie zum Beispiel aus dem von Dreiskirchen, haben zweierlei Effekte. Also zum einen suggerieren sie die Isolation der Flüchtlinge und über diese Abschottung auch eine Form von Kontrolle über sie. Das ist unglaublich wichtig als Prämisse. Zum anderen produzieren sie Bilder, die eben auch an Katastrophen erinnern. Also wieder die jüngsten architektonischen Vorschläge zu Formen einer menschenwürdigen Unterbringung. Also was meint eine menschenwürdige Unterbringung? Ich sage es jetzt ganz kurz an Beispielen. Das ist einfach meint einen Vorrang der Wohnungsunterbringung sozusagen. Standorte mit Zugang zu sozialen Infrastruktur, keine Massenunterkünfte, abgeschlossene Wohneinheiten, Intimitätsmöglichkeiten und so weiter. Also wieder diese Vorschläge schaffen und inszenieren diese medialen Bilder eben das Gegenteil von Home. Also Flüchtlingswohnen wird eben, wie das ganz prominent auch am Beispiel der französischen Banlieue nachzuzeichnen ist, also Banlieue-Siedlungen in ihrem Konfliktpotenzial und so weiter. Flüchtlingswohnen wird überwiegend mit negativen Bildern assoziiert. Davon muss man sich erstmal irgendwie befreien. Und dabei ist es aber schon die Architektur selbst, davon gehen wir aus, eben, die den Menschen zu einer ersten subjektiven Wahrnehmung führt und eben ein Bild schon des Flüchtlingslebens unter Anführungszeichen in den Kopf setzt. Wenn wir Bilder einzelner Flüchtlinge mit Handys auf Bahnsteigen in Ankunftshallen, wie schon gesagt, im wärmenden Licht und im Sonnenschein sehen mit dem Handy, also vor dem Lager und nicht darin, dann sind diese Menschen nicht unterscheidbar, also diese Menschen auch unter Anführungszeichen nicht unterscheidbar von den nicht diesen Menschen. Das heißt, unsere Frage war, wie gehen wir das an? Für wen sozusagen denken wir da hier? Also es war eine ganze Reihe von Architekten, internationalen Architekten auch dann bei Tisch. Wie ist das zu denken? Was uns auf jeden Fall Migrierende mitsamt ihren Handys eben in erster Linie vor Augen führen, ist, dass Home sozusagen eine ideologische Fiktion nur sein kann. Ein Ort in the making, wenn Sie so wollen, wie es jeder bevölkerte Ort immer schon gewesen ist. Das, was gemeinhin als Home gilt, das ist historisch betrachtet nicht selten ein sehr gelungenes Beispiel der architektonischen Synergie von eben dieser sogenannten Aufnahme- und Herkunfts-Know-how-Verhältnissen. Also das sind eben Früchte einer Willkommensarchitektur. Viele Architekten würden das jetzt nicht unter Anführungszeichen setzen. Ich bin ein bisschen skeptisch damit, weil es natürlich wieder diese Grenze irgendwo aufmacht. Es gibt historische Beispiele, zum Beispiel die Aufnahme von 20.000 Hugenotten 1685 durch den Kurfürsten Friedrich Wilhelm, also Stichwort Edikt von Potsdam, war maßgeblich für das heutige Berlin räumlich gedacht. Die Einbeziehung von niederländischen Flüchtlingen 1621 durch den Herzog Friedrich den III. In die Errichtung der deutschen Handelsmetropole Friedrichstadt lässt die Stadt heute noch gesellschaftlich, kulturell, wirtschaftlich profitieren. Das heißt, es sind Beispiele des Wissens um die kulturelle und auch wirtschaftliche Bereicherung, die Migration bedeuten kann und die maßgeblich ist für eine Reihe von gültigen Home-Konzepten. Das war so unsere Ausgangsbasis. Wir hatten dann noch so im Kopf ein Zitat von Goethe, da im westöstlichen Divan 1819 betont er da, ich zitiere, das Land, das die Fremden nicht beschützt, geht bald unter. Da kann man sich wieder fragen, was bedeutet beschützen? Also das eine ist sozusagen bei Refugee Shelter, die eine Frage bezieht sich auf Refugee, für wen macht man das? Die andere Frage bezieht sich auf Shelter, was ist das überhaupt? Oder was kann das sein? Bisschen nachgeforscht in der ältesten überlieferten Form, 1580, bedeutet Shelter eine, ich zitiere, Structure Affording Protection, also das mit dem Schutz. Der figurative Sinn von Shelter, also der ursprünglich eine temporäre Dimension hatte, nämlich, Zitat, Temporary Lodging for Homeless Poor, legt inzwischen und nicht nur eben etymologisch eine dauerhaftere Lösung nahe. Das ist natürlich spannend, weil es gibt in der Architektur immer die Diskussion, sozusagen macht man, also Flüchtlingsunterkunft, macht man was Fixes sozusagen oder macht man eben, betont man das Temporäre, ne? Macht man hotelartige Betrieblichkeiten. Jetzt habe ich vor lauter Einschub den Faden verloren. Ja, also dauerhaftere Lösung inzwischen, der Begriff. To give shelter to findet in jüngeren Übersetzungen eine synonyme Verwendung mit to take into a house, ja, beziehungsweise to place or enclose in a house. Den Hugenotten, denen man Shelter sozusagen gegeben hat, verdanken die Deutschen neben sehr vielen sakralen Bauten, einfach nur so als Bilder, die ersten Gartenlokale. Von den Niederländern haben sie unglaublich profitiert, weil das hervorragende Wasserbauer und Händler gewesen sind. Die haben ganze Gebiete entwässert und nach holländischem Vorbild Planstädte errichtet. Das heißt, diese Zuwanderer haben also Shelter gebracht, ja? Nicht bekommen in dem Sinn. Und eben gezeigt, dass sozusagen diese Willkommenskultur gesellschaftlich durchaus lohnt. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass Flüchtlinge mit ihrem Handy eine Form von Shelter an ihre Ankunftsorte, ob jetzt temporär oder nicht, bringen. Ja? Wir wissen, das war auch unsere Ausgangsbasis, dass sie Pioniere digitaler Kommunikation und sozialer Medien sind, dass sie sozusagen, dass wir alle sozusagen Bewohner virtueller Räume sind. Also wir alle in diesen Teams, die sich dann eben gebildet haben. Man kann sich vorstellen, dass, also das brauche ich jetzt nicht zu betonen, das wissen Sie, das wissen wir aus Erfahrung, dass bestimmte Apps einfach einen praktischen oder psychologischen oder sonstigen Nutzen haben können. Zudem sind eben diese Handys als alles Mögliche, von Navigationstechnik über Identitätsausweis, Zahlungsmittel bis hin zum Übersetzer, Gesundheitsinfoträger, alles Mögliche. Die Nutzung sozusagen dieser Räume durch migrantische Persönlichkeiten könnte im wörtlichen Sinne also wegweisend sein. Das war unser Ausgangspunkt. Also wir haben dieses Mobile Phone, also Shelter, sozusagen auch versucht mitzubedenken. Und es gibt dieses Projekt vom MIT Media Lab, das heißt Place Pulse. Das ist ein Projekt, das von den Menschen aufgenommene Fotos als Daten auswertet. Ja, das heißt, aus den Fotos, die Leute auf ihren Handys haben, wird auf deren Wahrnehmung geschlossen und so sozusagen die subjektive Sicherheit, das subjektive Sicherheitsgefühl, Lebensqualität, ökonomischer Status und so weiter der gegebenen Stadt quantifiziert. Wenn man diese emotionalen Karten, die sich dadurch rechnen lassen, sozusagen über die Karten mit anderen stadtbezogenen Daten also überlegt, also wenn man das eine auf das andere legt, also zum Beispiel mit Kriminalität, Gesundheitsinformationen, dann sieht man sozusagen, dass Menschen unabhängig von ethnischer, kultureller, nationaler, altersmäßiger Zugehörigkeit fähig sind, die Qualität einer Gegend allein aus eben so Street View Fotos korrekt zu schließen. Im kleineren Maßstab, das ist jetzt eine sehr komplexe Datengeschichte, ich kann mich jetzt auch nicht als Person vom MIT ausgeben, sozusagen, das ist jetzt auch ein bisschen eine Erzählung dessen, was ich als Exzerpt von der Arbeit meiner Kollegin eben mitbringe. Im kleineren Maßstab, zum Beispiel eben bei der Adaptierung von Gebäuden als Erstunterkünfte, so wie es jetzt auch passiert ist mit den drei Architekturbüros, oder eben halt Planung neuer Wohnungen und so weiter für diverse Gruppen von Migrierenden, haben sich Architekten, Architektinnen mit den Betroffenen zusammengetan und auf Basis von Foto-Apps gearbeitet. Also ich habe das da hier als Foto-App-Analyse bezeichnet. Die haben auf Basis von Foto-Apps die Struktur, die Bedeutung, den Wert eines Ortes sozusagen versucht zu erschließen. Ich versuche das jetzt ein bisschen griffig zu machen. Man sieht jetzt sozusagen die Bilder, die die meisten Flüchtenden auf ihren Phones eben bei sich tragen und analysiert sozusagen gemeinsam eben die Räume, die Straßen, die man da im Hintergrund findet. Sozusagen, man verwendet das und versucht daraus eben eine Gestaltung, eine Planung zu denken. In diesen Bildern schlummern Informationen über, also ganz vielfältiger Art, über gewohnte Wohnsituationen, über die Funktion, über die Nutzung auch von privaten, von öffentlichen Räumen, überhaupt über das Gefühl von Privatheit, Öffentlichkeit, das ja sehr, also kulturell sehr divergiert. Über Raumordnungen, über kulturelle Identität, also weiß ich nicht, Innenhöfe und Gärten von Privathäusern beispielsweise, über Baumaterialien, Farbpräferenzen, Formen, Proportionen von Alltagsgegenständen und welche sozusagen emotionalen Sicherheits-, Gemeinschafts-, Heimatgefühlqualitäten eben mit diesen Merkmalen verbunden werden. Das wird sozusagen sehr simpel erschlossen. Eines der Architekturbüros, das Büro Caramel, hat sich konzentriert auf den materiellen Bereich und die haben sowas wie flexible Privaträume geschaffen, in denen Flüchtlinge Kopfhörer und Steckdosen vorfinden. Das heißt, es ging vor allem um diese Verbindung zum digitalen Netz, das eben die Zukunft der Flüchtlinge mit ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart verbindet. Ja. Das heißt eben nicht, dass da etwas abreißt. Ja. Das ist eine enorm wichtige Situation, auch in psychosozial auch gedacht. Ja. Das andere Architekturbüro, EOS war das, hat diese Möglichkeit genutzt, mit Smartphones Gemeinschaften aufzubauen. Also das sind sozusagen, die haben Apps zur Verfügung gestellt, mit denen sich eben die Leute ihre Talente und Fertigkeiten gegenseitig anbieten können, um eben andere Flüchtlinge oder Anrainer, Anrainerinnen, um denen zu helfen oder umgekehrt Hilfe eben in anderen Bereichen zu erhalten. Das heißt sozusagen, die Lösung unter Anführungszeichen der österreichischen Architektur-Design-Szene oder der Lösungsansatz für die Anforderungen von Behörden, Techniken, Technikerinnen und so weiter, Hilfsorganisationen, war einfach die Schaffung eines sozioökonomischen Kontexts. Und zwar in dem Sinne, dass eben neue Unterkünfte zur Verfügung gestellt werden, die innovativ sind, aber die eben auch, wie das einer der Architekten sehr schön gesagt hat, die Schaffung von Orten für Menschen mit Smartphones sind. Ja. Daher auch Home is where your phone is, ist auch der Titel unseres Projekts. Und sozusagen nach dieser langen Prämisse, die eben, hier wird jetzt nicht nur die Prämisse, aber eben nach diesem langen Nachdenken, das dem vorangegangen ist, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass eben Zuflucht vor allem heißt, heute heißt, jetzt heißt, ein Telefon im Bett und ein Dach über dem Kopf. Sie sehen da hier zwei Bilder von zwei Orten, das eine im Haus Erdberg, das andere in der Pfeifergasse. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten davon, das ist jetzt auch nur ein Bildausschnitt, aber das sind sozusagen, das war ein Gemeinschaftswerk, wo die Architekten mit den Leuten eben aus sowas wie Schirmen und Planen eben begonnen haben, große Räume sozusagen in einzelne intimitätsfähige, aber auch gleichzeitig virtuell connectete Einheiten zu transferieren. Es geht also darum, sozusagen hybride Wohn- und Arbeitsnutzungen, also Arbeitsnutzungsmöglichkeiten zu schaffen, die in Kooperation mit der Caritas im Rahmen eben von verschiedenen experimentellen Wohnprojekten entstanden sind, also wo dann teilweise zum Beispiel das Projekt Havi eben, wo Flüchtlinge mit Studierenden gemeinsam sozusagen wohnen. Also es gibt auch so WG-Ansätze. Ich zeige Ihnen jetzt noch eines. Hier von Enterprise Architects. Das ist so ein Raum im Raum, Modul. Will ich jetzt nicht kommentieren, aber sozusagen man sieht eben diese Möglichkeit, diese Rückzugsmöglichkeit, die Anschlussmöglichkeit oder die Anschlussmöglichkeit sozusagen an die digitale Welt. Schaffung von Orten für Menschen mit Smartphones. Kleiner Ausschnitt. Vielen Dank.
Dann vielen Dank für den Einblick in das sehr spannende Projekt, das ja auch noch weitergeht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist nicht nur die Zeitung jetzt verfügbar, sondern das ist etwas, das sich auch weiterentwickelt.
Auf jeden Fall. Also das ist sozusagen, auch das kann man dann, also weil man merkt sich jetzt nicht so gut, man kann das in der Zeitung gut nachlesen, da stehen auch eben wirklich auch die Kontakte und die Möglichkeiten drinnen sozusagen der noch vielfältigen Events, die mit dem sozusagen korrelieren.
Eine erste Frage, die ich da hätte jetzt konkret auch auf die Zeitung, auf die du auch hingewiesen hast, die man da jetzt auch downloaden kann. Wie ist denn die aufgenommen worden? Weil das ist ja doch ein relativ ungewöhnlicher Weg, um bei der Architekturbiennale mit sowas anzutreten. Also sozusagen auch das Medium als Baustoff sozusagen wirksam werden zu lassen. Kannst du uns da was dazu sagen, wie das rezipiert wurde?
Auf jeden Fall. Also ich kann es jetzt nur so als gefühlsmäßigen persönlichen Eindruck schildern, dieses Gebäude von Zobanik eben, das eben der Österreich-Pavillon ist in den Gärten, ist ja an sich zeichnet sich durch einen sehr schlagenden Minimalismus aus. Es war einfach ein ganz anderes Raumgefühl. Man kann sich das so vorstellen, dass diese Zeitung, die wirklich so ein altes Zeitungsformat, sehr groß, sehr schwer, sozusagen die Wände entlang wirklich aufgestapelt wurde. Das heißt, es geht wirklich Meter hoch hinauf, das ist zur freien Entnahme, liegt dort herum. Das heißt, Papiere sind, da, also Papier, Zeitungspapier ist damit eben als Wand auch auf eine Art, als eine weiche Wand sozusagen arrangiert. Ich glaube, dass es sehr gut aufgenommen ist. Also es war auch so inszeniert, dass die Leute dann einfach sich das genommen haben, sich hingesetzt haben, sehr still sich damit auseinandergesetzt haben, die Möglichkeit hatten, da irgendwie in sich zu gehen. Also es, jetzt mal abseits der kulturministeriellen Ansprache und so weiter, war das eigentlich eine sehr stille Begegnung, eine sehr individuelle Begegnung sozusagen mit durch Lesen. Also man kann sich es, wie gesagt, immer noch anschauen, falls Sie zufällig in Venedig sind. Lohnt durchaus. Ich weiß nicht, ob die Stapel noch so hoch sind. Das kann ich nicht sagen, es ist schon länger her, dass ich dort war.
Lass mich da vielleicht bei diesem Moment medialer Stapelware auch gleich einhaken zu dem, was deine Analyse ganz zu Beginn auch deiner Ausführungen mitgeprägt hat, aber auch den ganzen Vortrag begleitet hat, für mich zumindest. Du hast viele Begriffe, mal mit Anführungszeichen, mal weniger, eingebracht, die sozusagen zurückreklamiert werden. Vielleicht korrigiere mich, wenn das anders gedacht ist, ja. Aber ich habe den Eindruck, Hier wird mit großen Begriffen operiert, die vielleicht vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, und ich finde es eine gute Entwicklung, dass man da vielleicht ein bisschen alerter geworden ist, aber das sind Begrifflichkeiten, die man sonst sozusagen eigentlich einem anderen politischen Lager fast schon überlassen hat, nicht? Also das Reden über Heimat, das Reden über Sicherheit, das sind ja auch alles Begrifflichkeiten, wenn man die in der Tagespresse aufschlägt, dann scheint es doch erstmal so eine Form von, im Lesen vielleicht so zumindest ein Irritationsmoment oder ein Stirnrunzeln mal mehr, mal weniger deutlich zu geben, aber da habe ich schon den Eindruck, dass da eine Tendenz nun da ist, Begrifflichkeiten vielleicht wieder aufzugreifen, bewusst zu verwenden, vielleicht auch neu zu semantisieren. Vielleicht kannst du dazu auch was sagen, wird sich das hier niedergeschlagen? Welche Perspektiven siehst du da auch?
Das war eine unglaublich spannende Situation, weil meine Kollegin eben für das MIT arbeitet, ihren Sitz in Manila hat sozusagen und auch gewissermaßen von Geschehnissen politischer Art in Österreich eher abgeschottet sozusagen. Und natürlich als Architektin auch sehr, sehr weit weg, obwohl sie mal in einer Krisensituation zum Spaß Literatur studiert hat, aber trotzdem sehr weit weg ist von dieser kulturwissenschaftlichen Infragestellung der Begriffe und auch dieser Sensibilität betreffend eben der Bedeutung sozusagen, Bedeutungsschwere, Deutungsmacht, Machtfragen und so weiter, also alles, was so in den Cultural Studies thematisiert wird, Begriff, Einschreibung und so weiter, das hatte sie nicht. Ich habe manchmal, wenn ich sie reden könnte, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das geht jetzt gar nicht. Manchmal, wenn sie mich reden könnte, hat sie gemeint, ja, also ich meine, das ist einfach zu abstrakt. Es geht darum, was Konkretes sozusagen hinzustellen. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich aus vollkommen unterschiedlichen Perspektiven und haben das aber sozusagen, deswegen, ich hoffe, das ist so ein bisschen durchgekommen, in dem auch wirklich in dieser Problematik dann aber auch immer wieder thematisiert und versucht, okay, wie kann man das wirklich dann zurückführen auf eine konkrete Wohnsituation, auf einen Raum, auf ein Dasein, auf ein in den Raum treten. Wie soll das funktionieren, wenn wir schon nicht einmal wissen, was ist sozusagen the refugee und was ist Shelter? Also sozusagen, ich habe das Problem hauptsächlich mit dem Flüchtling gehabt, sie hat das Problem hauptsächlich mit Shelter gehabt, weil das eben, also das war so die eine Situation und die andere Situation, auf jeden Fall, glaube ich, rührt das ganz banal zunächst daher, dass sich viele Architekten eben nie sozusagen mit unseren Kontext hier auseinandergesetzt haben. Also für die ist Integration ein rein ausschließlich positiv konnotiertes Wort. Heim auch ein total anders rezipiertes natürlich aus der architektonischen Auseinandersetzung. Also ich glaube, dass einfach da vielleicht gar nicht so viel zurückreklamiert wird, sondern ich glaube, dass es da vielleicht teilweise jetzt auch dieses Bewusstsein schon gibt, jetzt im Denken darüber und im Fühlen dazu, aber das jetzt nicht sozusagen eine, wie sagt man, Voraussetzung der Benennung, der fachspezifischen Benennung ist. So, das war das eine. Und das andere habe ich jetzt vergessen, aber ich habe mir erinnert, dass Sie was fragen wollten, genau, oder sagen wollten.
Erste Publikumsfrage oder Kommentar.
Ja, ich würde da gern einhaken. Gerne. Also für mich ist diese ganze Architekturdarstellung ziemlich abgehoben und sehr abstrakt. Ich habe mir versucht, mit Architekten ein bisschen mit der Situation auseinanderzusetzen. Und mein Eindruck war der, dass es neben den Zeltlagern eigentlich nur eine Geschichte gibt. Das ist die Containerarchitektur, ja, wo bekanntermaßen die Container, die überhaupt nicht dafür geeignet sind, ja. Die Preise ziemlich angezogen haben aufgrund der Situation, genutzt werden für eben Flüchtlingsarchitektur. Wenn ich zum Beispiel das Bild jetzt da am Schluss daher nehme, ist das jemals gebaut worden? Wie viel ist
davon
gebaut?
Nein, das ist ein Testmodul sozusagen, das steht jetzt auch nicht in diesem Raum.
Also ich glaube, das sollte man dazu sagen. Ja. Also ich glaube, es gibt jede Menge Architekten, die sehr gute Konzepte hätten in den Schubladen, die auch nachhaltig sein könnten, aber die reale Situation ist die, dass das erstens einmal die Politik überhaupt nicht hören ja. will, dass das niemanden interessiert ja. und dass es überhaupt kein Geld dafür gibt. Ja. Ja. Also insofern ist das alles nett, aber völlig abstrakt und abgehoben.
Es gibt danke vielmals für dieses Einhaken. Ich habe immer versucht, sozusagen das jetzt auch nicht zu bewerten, sondern mal eben so mal darzustellen, sozusagen, was da passiert ist. Es gibt ein wunderbares Buch, also auf das Sie mich jetzt gerade wieder gebracht haben, das trägt den Titel Refugees Welcome. Ich überlege jetzt gerade, muss ich nachschauen zu den Autoren. Es heißt Refugees Welcome. Und das beschäftigt sich, ist ganz jung erschienen, ich glaube 2016. Und das sind drei Architekturtheoretiker, die gemeinsam mit Architekturstudierenden sich mit der Situation in Deutschland, ich glaube in Nürnberg beschäftigt haben. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob es Nürnberg war, wo genau dieses Problem ist, also wo sozusagen ganz gravierend elendiglich weite Flächen von eben dieser hallerten Containerarchitektur sozusagen angebracht wurde, abgeschottet, nicht integriert und so weiter. Und da haben einfach eine Vielzahl von Studierenden verschiedene Projekte entwickelt. Und ein langer Vorspann der drei Herausgeber befasst sich genau mit diesem Problem, sozusagen die Ideen, die Möglichkeiten sind da, aber die Ressourcen, das ist ein Wahnsinn. Zu den Ressourcen kommen dann natürlich auch diese ganzen Fragen der baulichen Genehmigung, des Öffentlichen, des Privaten, also vollkommen, also ein Wahnsinn. Das ist, also das ich habe sozusagen in meine Schimpf Töne, das vorher jetzt nicht einfließen lassen, das war deswegen danke für diese Ergänzung. Also ich glaube, es wäre mehr drinnen sozusagen, wenn da hier mehr Ressourcen vorhanden wären. Es gibt aber auf jeden Fall sehr, sehr spannende Beispiele oder sage ich jetzt mal Gegenbeispiele, die eben auch teilweise getestet wurden und ausprobiert wurden, eben bezieht sich vor allem auf diesen temporären Gedanken mit eben sowas wie Hotel-, Hostel-, Betriebsgeschichten in einem Park, der gleichzeitig Kulturzentrum ist, wo die Post abgeht sozusagen und wo wirklich, also auch wirklich schöne, wirklich, also wohnliche, es ist immer schwer schön zu sagen, aber halt ästhetisch sehr nachvollziehbare Räumlichkeiten, Räume entstanden sind. Da geht es wirklich um diese Erstaufnahme. Also da geht es wirklich um, da kommt jemand an und ist jetzt da. Das ist sozusagen jetzt eben wirklich diese temporäre Geschichte. Das bezieht sich jetzt nicht auf einen Lebensraum, sondern da ist sozusagen der Reflex mal gewesen, wie kann man verhindern, dass sozusagen diese Massen, also dass, weiß ich nicht, Bahnhofslager eingerichtet werden, wie kann man möglichst schnell mit vielleicht einem ähnlichen Geldaufwand sozusagen durch Holzplatten durch zumindest irgendwie intimere Situationen, wo ich nicht mit tausend anderen Leuten da jetzt liegen muss, für die eine Nacht, für die zwei Nächte oder für die drei Nächte sozusagen. Das ist da hier der Reflex. Ein anderes sehr schönes Projekt fand ich eben, das fällt mir noch ein gerade jetzt, es gab sehr viele, da hat man alte Güterzüge, also sehr groß, unglaublich, also ich sage das jetzt so schnell daher, unglaublich cool, sexy, lässig, hip gestaltet, also so, dass man sagt, also junge Menschen möchten das bewohnen und natürlich mit dieser Zugmöglichkeit eben erreicht, dass sozusagen sich das je nach Krisensituation halt auch bewegen kann, also auch da mal dorthin fahren kann. Also da gibt es eine ganze Reihe von großartigen Ideen, die teilweise auch eben getestet wurden, auch umgesetzt wurden. Ja.
Vielleicht, sei das noch eine andere Frage, Sie melden sich einfach mit einem deutlichen Zeichen. Dieses Moment des Zeitlichen, des Räumlichen als Dimensionen, da scheint sich ja überhaupt zu überschneiden. Du hast einerseits jetzt Architektur angesprochen, die räumlich verlegbar ist, eine Form von Intervention auch erlaubt, vielleicht ein erstes Reagieren auch erlaubt. Und auf der anderen Seite sehen wir hier sozusagen erste Schritte möglicher Entwürfe, sozusagen die noch einer Realisierung harren auf einem größeren Level, aber die zumindest mal als Ansatz da sind und die umsetzbar sind. Das ist ja mal ein erster Schritt in die Richtung. Und auf der anderen Seite hast du die historischen Beispiele gebracht, die ich sehr spannend finde, die 17. Jahrhundert oder Begriff von Shelter, 16. Jahrhundert, die ja ganz historisch, langfristig und nachhaltig Landschaft als auch Stadt Bild beeinflusst und geprägt haben und ganz positive Effekte da auch zeitigen. Da knüpfen sich für mich zwei Fragen an. Einerseits dieses Moment, siehst du, dass wir nicht zuletzt auch mit den Ansätzen, die jetzt da sind, dass wir vielleicht ein bisschen so die nachhaltige Architektur gegen eine transitorische einlösen, nicht zuletzt um diese Architektur vielleicht auch auf eine negative Weise verschiebbar zu halten. Also dass man da jetzt nicht dauerhaft so ein Unterkunft gewähren muss, das ist ja durchaus auch eine politische Frage, die sich damit einschreibt. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein sprachliches Niveau, das da mit auftaucht, das sozusagen, das dann irgendwie auf das zugegriffen wird, das eingesetzt wird, das dann sozusagen auch über, und das ist ja schön mit dem Beispiel am Anfang gezeigt, dass es einfach über Bildberichterstattung auch einen Zuschnitt auf die Wirklichkeit auch erlaubt, ja. Und da scheinen sich diese Dimensionen halt immer wieder zu kreuzen, mal mehr, mal weniger glücklich. Wie war da euer Eindruck dazu, jetzt auch in der Recherche, da wo ihr jetzt steht mit eurer Arbeit? Einerseits sozusagen das Gefälle gegenüber dem Historischen, das sich so gut sozusagen dargestellt hat, und das sozusagen aber in seinem Stabilbleiben offensichtlich in Frage gestellt ist. Kann ja auch schief gehen, ja? Ganz salopp gesagt.
Also wir haben ja nicht mitgearbeitet oder mitfungiert jetzt an diesen oder mit diesen Architekten zusammengearbeitet. Wir haben das von außen mit durchaus Skepsis auch betrachtet, sozusagen, was da hier passiert. Also wir haben uns überlegt, rein jetzt mal als Zeitungsartikel, was ist überhaupt das, wie könnte das ausschauen, was könnte das sein? Also sozusagen, das sind nicht unsere Ergebnisse, sondern ich zeige jetzt einfach sozusagen die Hauptausstellung zu der Nebenausstellung oder zur Präsentation, die diese Zeitung ist. Ich glaube, ein wesentlicher Aspekt, so wie ich das verstanden habe, in dieser... Das war ja so ein ganz schnelles Projekt. Man muss sich vorstellen, das ist jetzt Biennale, es gibt das Biennale, das ist ein Kunstprojekt auf eine Art auch. Ja. Es gibt eine Biennale, da hat man ein gewisses Zeitfenster wie bei einem Festival. Man hat ein halbes Jahr Zeit, man hat als Kunstbeitragender nicht wirklich Ressourcen, das ist nur weniger, als man wahrscheinlich sonst hat. Das heißt, die Biennale, also der Österreich-Pavillon, ich weiß jetzt nicht die Zahlen, wie viel Geld da sozusagen an die drei Architekturbüros gezahlt werden konnte. Ja, das ist nur auch nochmal dazu, um noch einmal eben die sehr wichtige Bemerkung des Kollegen aufzugreifen mit den Ressourcen. Ich glaube, das Wichtige war eben, was kann man schnell auf die Beine stellen, das muss man so pragmatisch sehen. Eben zu dieser temporären Frage. Gleichzeitig, ich glaube, war sehr wichtig eben, oder ist auch nochmal wichtig zu betonen, da geht es jetzt wirklich so um Not erst, also da kommt wer an und braucht einfach mal ein Dach, aber er braucht eben nicht nur ein Dach, er braucht einfach eine Anbindung an gestern, an morgen vielleicht so. Was sehr wichtig war bei all diesen dreien Projekten, das muss man dazu sagen, auch wenn ich jetzt nicht wirklich für sozusagen diese Projekte sprechen kann, ich habe das jetzt nur von außen betrachtet, war diese Zusammenarbeit sozusagen. Das sind das, was da jetzt steht zum Beispiel, das ist sozusagen gemeinsam gesägt, zusammengekaut worden mit den Leuten, die angekommen sind. Die haben sich halt eine Gaudi gemacht und haben dort gehämmert und aufgebaut und sozusagen die Dinge auch also angepackt und gemacht gemeinsam. Es gibt einen wunderbaren Film, den der Arash Riahi gemacht hat zu diesen Werkstätten, kann man auch sagen, oder zu diesen Workshop-artigen Zusammenkünften, die eben im Resultat sozusagen dann eine Nächtigungsmöglichkeit bieten, sieht man eben auch auf der Website, auf dieser Orte für Menschen, der hat das eben aufgezeichnet. Und Arash ist natürlich ist jetzt nicht ein Regisseur, der hergeht und sagt, juhu, ich finde das super, was ihr da macht, sondern das ist jetzt nicht ohne einer gewissen Scheußlichkeit auch zu betrachten, die diese Situation auch in sich trägt. Lohnt vielleicht, sich das anzuschauen, auch als jetzt so filmischer Beitrag dazu. Das wäre nämlich jetzt auch das Video, sozusagen meine Antwort auf deine Frage, weil ich finde, dass das sehr schön auch noch einmal eine Energie gibt. Das ist jetzt so ein Testpilot, irgendwie Foto, aber es gibt nochmal, wir haben kein Internet da, sonst hätte ich es gezeigt, es gibt nochmal eben diesen ganz anderen, sehr wichtigen und wahrscheinlich wichtigsten Aspekt, nämlich diese soziale Gefüge sozusagen, wie, also diese Verbindung von Mensch, Technik, Ding, Objekt, Gegenstand, um das jetzt so ein bisschen Akteurnetzwerk theoretisch zu sagen.
Genau, du hast ja auch dieses Gefüge mit den historischen Beispielen schon eingebracht. Ich finde das nur sehr spannend, was sich da einfach auch an gegenläufiger Dynamik auch aufmacht. Ja,
also es geht einfach, glaube ich, um diese Sensibilität, dass da nicht, also nicht wir geben Shelter, sondern sozusagen da kommt der Shelter daher, sozusagen, in dem virtuellen Raum. Also ich versuche es jetzt ganz simplifiziert zu sagen. Ja.
Genau. Hanna Bruckmüller hat aber eine Frage.
Ja, danke. Ich habe vielleicht eine eher anknüpfend an deine Feststellung, dass wir hier kein Internet haben. Würde mich interessieren, dann der Titel von deinem Vortrag ist ja Smart Home eben. Und du kommst dann mehr oder weniger zu der Feststellung, Home is where your phone is. Und ich frage mich ein bisschen, wo ist das Smart hingekommen? Also welche Rolle spielt dieses Smart? Was ist das Smart? Und es wird irgendwie auch ein bisschen in diese Richtung zielen, dass es ja so eine Diskussion um die Smart City gibt, die relativ aktiv, Gott sei Dank, geführt wird. Und ob man sich, also wie das mit diesem Phone ist, weil ja dieses Phone auch nutzlos ist, wenn es nicht ins WLAN gehen kann und damit dieses Smart-Sein sozusagen vermisst.
Genau, also das ist sozusagen dieser andere große Block, der jetzt noch einmal irgendwie Stunden aufmachen könnte, von dem ich mir auch nicht allzu sehr und anmaßen möchte, da irgendwie, also ich bin da auch sehr, sehr beeindruckt durch das, was meine Kollegin Katja Schächtner da am MIT eben betreibt, die sozusagen auch an Entwicklungsprojekten und dann also tatsächlich halt auch beteiligt ist an diesen Smart City Geschichten. Philosophisch betrachtet ist das natürlich immer schwierig, oder? Wie viel, also diese Datenfrage, inwiefern sozusagen kann ich überhaupt, wie viel darf ich ausleuchten, wie viel darf ich erkunden, wie viel Zugriff darf ich mir nehmen sozusagen auf die Inhalte dieser Phones, um sozusagen die smarte Stadt dann einzurichten, wie kann ich. Also das macht jetzt natürlich eine ganz riesengroßes Feld auf. Vielen Dank auch dafür, weil es zumindest als mal eröffnet, finde ich's sehr, sehr wichtig. Ich wollte jetzt gerade etwas Konkreteres sagen. Jetzt habe ich den nächsten Gedanken schon nach dem nächsten gedacht. Jetzt ist schon wieder smart. Vielleicht magst du noch mal einen Teil von deiner Frage stellen.
Smart City, glaube ich, vielleicht.
Nein. Die Smart City ist, glaube ich, so ein Riesending. Was mich einfach verwundert hat, ist, dass es nicht heißt, Home is where your smartphone is. So, vielleicht ein bisschen diese.
Ach so, ja, das war, glaube ich, eine rein also nicht semantische, sondern eher phonetische Entscheidung. Also das hatte jetzt kein...
Aber es wäre ja nur interessant, wenn man dieses Ding auch weiterdenkt, mit was macht dieses technische Objekt und ab
wann wird es
zu diesem nutzbaren Objekt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das mit dem, das Ding ist nur, damit grenzt du natürlich jetzt auch die vielen Phones aus, die noch nicht smart sind, die aber mindestens so wichtig sind, sozusagen auf diesen ganzen Wegen, Fluchtwegen und so weiter. Die eine Frage ist sozusagen, es braucht ja, also ich habe das jetzt immer nur sehr metaphorisch mit Kabeln und Stecker und so, das bezieht sich dann natürlich auf WLAN und auf Netz und und auch auf die Gewährleistung sozusagen, also wie kann ich überhaupt, also wie funktioniert das, dass in Syrien überhaupt sozusagen einen Zugang gibt, wie organisiert sich das, wie passiert das?
Aber für alle diese Apps ist es ja quasi eben notwendig, dass es ein Smartphone ist. Und wie verbreitet sind denn eigentlich Phones? Was mache ich mit einem Phone?
Also das Phone kommt auch sehr häufig vor. Das Phone ist halt so ein klassisches, das ist ein Tauschmittel, das ist ein Zahlungsmittel, das ist alles Mögliche. Das ist einmal sozusagen die Vorstufe auf diesen Wegen. Also da gibt's auch so eine ganze Menge an Bildern. Also es gibt eigene Märkte, wenn ich jetzt eben das Beispiel der griechischen Städte habe ich jetzt genannt, da gibt's eine ganze Reihe von eigenen Märkten, so großen Schwarzmärkten sozusagen, wo halt Handyhändler sind. Ja? Und je nachdem, wie viel du halt gerade aufbringen kannst, kannst du das halt in das tauschen oder zwei in eins und das eben das und das kann. Das ist ein Riesending, aber nicht minder von Bedeutung. Also ich würde das jetzt sozusagen... Da gibt es sicher eine Statistik, wie viele Smartphones und wie viele normale Phones. Aber ich kann es jetzt nicht sagen. Und ich habe mich auch nicht getraut, dieses große Feld aufzumachen. Es gibt auf jeden Fall eine Bezugnahme darauf von meiner Kollegin in diesem Text. Und da findest du auch wirklich die ganzen Links. Wie gesagt, du kannst auch Katja Schächtner einfach im Netz nachschauen. Changing Places heißt ihr Projekt, also ihr Großprojekt, heißt sie. Und da gibt's halt wirklich, du findest sehr, sehr viel Literatur, deswegen habe ich das gleich vorangestellt, sozusagen, um nicht eine Literaturliste, von der ich irgendwie behaupten kann, ich hätte da jetzt in alles Einblick. Ich bin auch sozusagen von ihr eingeladen worden, mit ihr das zu machen, weil sie sich mit eben diesen, sage ich jetzt mal, philosophischeren Fragen der Mediennutzung, der bildlichen Repräsentation und so weiter eben nicht beschäftigt und sie sozusagen die materiell, konkret, abstrakt, virtuelle Seite darstellt. Also die organisiert, die berechnet da mit ihren Labs ganze U-Bahn-Systeme von Großstädten und so. Das sind Dinge, die für meinen Fachdenkhorizont nicht greifbar sind. Das heißt, wir haben uns so ergänzt und was sozusagen mein viel stärkerer Anteil war, deswegen kann ich jetzt auch das nur als Beobachtung auch von außen gewissermaßen dann darstellen, war einfach auch diese Grundfrage eben, ja, was passiert, wenn jetzt da plötzlich wieder so vollkommen ohne drüber nachzudenken, mit einer Selbstverständlichkeit von so gebieterischer Integrationsidee gesprochen wird. Ja? Was macht das? Was macht das mit dem Sachverhalt? Was könnte das vielleicht für einen Effekt haben auf dann den materiellen Niederschlag? Ja? Und ich meine, da steckt ja da auch einiges drinnen. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich das anschaue und sage, boah, das ist so toll, herzlich willkommen. Ich begrüße das jetzt und finde das jetzt hinreißend großartig. So, ich bin schon auch eher, denke mal, wieso geht da nicht mehr, also wieso geht da nicht das und das und das? Ja?
Danke
Vielen Dank fürs Dasein und fürs Zuhören und fürs Mitdenken und Empfinden.
Die Beteiligung. Dankeschön. Vielen Dank.